HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Ich weiß auch nicht.
Und ich habe mir hier den Fuß gebrochen.
Wenn wir ehrlich sind, dann ist Schadenfreude doch wirklich die schönste Freude.
Go on and smile. Schadenfreude.
Zumindest auf einer rein neuronalen Ebene sieht Schadenfreude tatsächlich aus nach purem Glück.
And only the Germans could come up with a word for that. Feeling pleasure at other people's misfortune. It's called Schadenfreude. And only the Germans could go, we found a fucking word for that. God bless you.
Go on and smile. Schadenfreude.
Keine Komödie kommt ohne Schadenfreude aus.
Also ist es nur dann lustig, wenn wir die Person, die sich wehtut, nicht so wahnsinnig gern haben?
Die Wissenschaft sagt relativ klar, nein, Tiere können keine Schadenfreude empfinden.
Auf der anderen Seite muss man bedenken, dass Schadenfreude ja auch etwas ist, was immer wieder diesen Zivilisationsprozess durchbricht. Und dann kommt der ursprüngliche Mensch mit den Reißzähnen durch.
Schadenfreude!
Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber ich mag es auf jeden Fall, wenn andere leiden. Also nicht jede Art von Leid, aber wenn so ein dicker Mann hinfällt. Also dass man so weit genug weg ist, dass man nicht helfen muss, aber man trotzdem noch so den Aufprall spürt.
Schadenfreude!
Wie sagt man so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Da mag auch was dran sein, aber was ist denn mit der Freude über das Leid der anderen? Die weckt intensive Gefühle, die Schadenfreude. Bei manchen löst sie ein schlechtes Gewissen aus, andere freuen sich ganz offen und hämisch, wenn einem anderen ein Unglück geschieht. Zu beobachten ist das in allen Bereichen des Lebens. Im Internet gibt es Abermillionen Videoschnipsel voller Schadenfreude. Mann läuft gegen Laternenpfahl, Frau fällt in Pfütze, Kind schlabbert am Eis. Das ist meistens harmlos, aber es kann eben auch geschmacklos werden. Besonders drastisch zum Beispiel waren die Kommentare, nachdem bekannt wurde, dass US-Präsident Donald Trump an Covid-19 erkrankt ist. Wobei wir den Eindruck haben, dass die Schadenfreude in Europa zurzeit deutlich größer ist als in den USA. Was also hat es auf sich mit der Schadenfreude, für die es im Englischen noch nicht mal ein eigenes Wort gibt? Ist sie ein böser Charakterzug oder etwas allzu Menschliches? Das wollen wir heute hinterfragen unter dem Titel Die beste Freude vom Schaden anderer Leute. Und wir beginnen natürlich in den USA. Ausgerechnet der US-Präsident, dem viele Landsleute eine Mitschuld geben an der rasanten Verbreitung des Coronavirus in den USA. Ausgerechnet Donald Trump wird selber krank. Und wie geht nun er damit um? Wenn man Trump glauben kann, ist längst alles wieder in Butter.
I'm feeling good, really good.
US-Präsident Donald Trump kehrt nach seiner Corona-Infektion zur morgendlichen Routine zurück. Zum Beispiel Anrufe bei Fox News oder dem Schwesterkanal Fox News Business. Den Vorschlag, die nächste Debatte mit Joe Biden virtuell abzuhalten, um weiteren Corona-Infektionen vorzubeugen, lehnt Trump ab. Ich werde meine Zeit nicht mit einer virtuellen Debatte verschwenden. An einem Computer zu sitzen und zu debattieren, ist albern. Die meisten Videochat-geplagten Amerikaner werden dem Präsidenten sogar zustimmen. Virtuelle Konferenzen sind in dem Land mit mehr als 7,5 Millionen bekannten Corona-Infektionen zu einer lästigen Pflicht des Arbeitsalltags geworden. Aber Trump schob dann noch nach, was ihn wirklich stört.
And then they cut you off whenever they want.
Der Präsident hat Sorge, dass ein Moderator ihn lautlos schaltet, wann immer es während einer virtuellen Debatte notwendig erscheint.
Perhaps you recognize me, it's your favorite president. And I'm standing in front of the Oval Office at the White House.
Seit seiner Rückkehr aus dem Militärkrankenhaus Walter Reed kämpft der infizierte Präsident mit seiner Rolle. Er will nicht schwach erscheinen und hat deshalb seine Corona-Infektion zur Schule des Lebens erklärt. Ich denke, das war ein Segen Gottes, ein Segen des Himmels. Ich hatte mich infiziert, habe von der Medizin gehört, habe gesagt, lasst es mich nehmen. Das war mein Vorschlag. Und es hat unglaublich funktioniert. Und wenn ich mich nicht infiziert hätte, würden wir das Medikament betrachten wie eine Reihe anderer Medikamente. Aber es hat wirklich fantastische Arbeit geleistet.
And I'm gonna make it free.
Nach Auskunft seiner Ärzte hatte Trump eine Therapie mit Antikörpern des Pharmaherstellers Regeneron verabreicht bekommen, außerdem das Medikament Remdesivir und Steroide. Nach der Behandlung im Militärhospital erklärte der Präsident, die US-Amerikaner sollten ihr Leben nicht von Corona dominieren lassen. Im Fernsehsender NBC reagierte Christine Ortiz aus San Francisco geschockt. Ortiz hatte ihren Vater infolge einer Corona-Infektion verloren. Das ist eine Kränkung für mich und jeden einzelnen Menschen, der durchgemacht hat, was ich durchmachen musste. Mein Vater war der stärkste Mensch, den ich kenne. 212.000 Amerikaner sind in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Trotzdem, textet Trump im Netz, die jährliche Grippesaison in den USA sei verheerender, was nach allen vorliegenden Zahlen nicht stimmt. Und wie geht es weiter? Der Arzt Mark Siegel versichert im Fernsehsender Fox News, dem Präsidenten gehe es gut. Eine Einschätzung von außen, so wie es in Washington im Moment fast alle tun. Er sieht gesund aus, er atmet ohne Probleme, braucht keinen Sauerstoff und kehrt ins Oval Office zurück. Für Ärzte ist das ein gutes Signal, jemand, der zur Arbeit zurückkehren will. Und ein früherer Mitarbeiter im Weißen Haus hat mir gesagt, dass Belüftung und Luftreiniger im Oval Office hervorragend funktionieren. Trump selbst sagt, er glaube nicht, dass er noch ansteckend ist. Statt virtueller Debatten mit Kontrahent Biden will der US-Präsident seine Wahlkampfrallys wieder aufnehmen.
Thorsten Teichmann über einen bärenstarken US-Präsidenten, der das Coronavirus besiegt hat. So jedenfalls stellt er es da für Schadenfreude damit gar keinen Anlass mehr, oder? Darüber reden wir jetzt mit Bastian Hermisson. Er leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Bernd.
Also nachdem der Präsident ins Krankenhaus musste, da hatten wir hier so den Eindruck, in der Not stehen die USA zusammen und versammeln sich auch gemeinsam hinter ihrem Präsidenten. Ist dieses Bild korrekt?
Ich will das anders einschätzen von hier aus. Trump hätte tatsächlich die Chance gehabt, dass das passiert. Ja, Joe Biden hat unmittelbar nach Bekanntwerden der Erkrankung erstmal negative Wahlbeobachtung für einige Tage ausgesetzt und Trump auch alles Gute gewünscht, gesagt, ja, wir wünschen ihm gute Besserung, wir beten für Donald Trump. Und das hätte der Moment sein können, an dem Trump auch deutlich macht, dass er das Virus ernst nimmt und dass er Empathie zeigt für alle betroffenen Menschen. Aber diese Chance, und das kam gerade in dem Beitrag ja auch deutlich zum Ausdruck, hat er verspielt. Ja. Er hat selbst seine Krankheit als egomanische Show inszeniert, nach dem Motto, seht her, wie unverwundbar ich bin, ich brauche keine Maske weiterhin, ich mache weiterhin das her. Und das geht an der Realität im Land aber vollkommen vorbei. Ja. Mit 50.000 Fällen pro Tag, über 200.000 Toten. Und 2/3 der Menschen meinen hier, Trump habe in der Corona-Krise versagt, weil er sie nicht ernst genug genommen hat. Und dass er damit weitermacht, führt eben nicht dazu, dass sich die Menschen hinter ihm versammeln. Wir sehen das auch in Umfragen. Im Moment geht Trump in den Umfragen eher baden.
Naja, aber er hat ja gesagt, er hätte jetzt aus dieser Krankheitserfahrung gelernt und er wolle, dass dieses Mittel für jeden zur Verfügung steht und das Militär wird es verteilen und so weiter. Kann er damit nicht punkten?
Bis jetzt nicht, also das geben die Zahlen nicht her, denn er hat eben nicht gelernt, das Virus ernst zu nehmen und deutlich zu machen, dass er lernfähig war, einen neuen Umgang zu finden mit der Covid-Pandemie hier in den USA, sondern was er behauptet gelernt zu haben, ist, dass es jetzt Wundermittel gibt, die nicht nur ihm geholfen haben, sondern die allen Amerikanerinnen und Amerikanern in kürzester Zeit kostenlos zur Verfügung stehen. Das ist eine weitere mehr. Ja, es gibt keinerlei Plan für derartiges. Die Behandlung von ihm hat wohl über $100.000 gekostet. Das wird nicht in wenigen Wochen allen Amerikanerinnen und Amerikanern zur Verfügung stehen. Und die meisten Menschen in diesem Land, das sieht man auch in den Umfragen, glauben einfach dieser Regierung und Donald Trump nicht mehr in der Covid-Pandemie. Und deswegen sind auch diese neuen Versprechungen nichts, was jetzt im Wahlkampf ihm besonders nützt oder besonders greift.
Trotzdem wäre öffentliche Schadenfreude über einen kranken US-Präsidenten ein unglaublicher Affront gewesen, oder?
Das ist richtig. Im Einspieler kam ja auch deutlich, es gibt im Englischen kein Wort für Schadenfreude. Man benutzt da das deutsche Schadenfreude, weil sich das kulturell hier öffentlich einfach nicht gehört. Ja, das Götzen am Leid anderer ist hier gesellschaftlich stärker tabuisiert in Deutschland, so empfinde ich das zumindest, und wird öffentlich nicht so geäußert, erst recht nicht in politischen Kreisen. Also es gehört sich einfach nicht. Daher auch eben diese Signale von Joe Biden an der Stelle.
Und es reicht ja auch nicht, dass Joe Biden jetzt einfach sagt, gute Besserung, sondern er musste auch gleich sagen, ich bete für ihn. Warum ist das so wichtig?
Das ist einfach ein kultureller Unterschied. An vielen Stellen wird hier in den USA deutlich, dass das Land von Puritanern und anderen religiösen Gruppen gegründet wurde. Die breite Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner bezeichnet sich weiterhin als christlich. Ja, auf den Dollarnoten steht "In God we trust", im Gott vertrauen wir. Politiker schwören auf die Bibel und es gehört zum guten Ton, dass man hier Anteilnahme auch in Form von Gebeten äußert. Das ist häufig allerdings mehr ein kulturelles Ritual als ein ernsthafter religiöser Akt. Ja, auch hier in den USA gehen faktisch immer weniger Menschen in die Kirche. Aber es gehört sich einfach, Anteilnahme auch in Form von Gebeten zu äußern.
Und wie ist das im nicht öffentlichen Bereich? Also haben die Leute hinter verschlossenen Türen mit Schadenfreude reagiert oder auch das nicht?
Das gibt es schon. Ich meine, ich kann da auch nur aus meinem privaten Umfeld erzählen, dass es schon zynische Kommentare gab, nicht nur zu der Erkrankung von Trump, sondern auch von vielen Menschen ja aus seinem Umfeld, die alle einen wesentlichen Anteil daran gehabt haben, das Land so lange in die Irre zu führen. Und dass es ausgerechnet die jetzt betrifft und das mitten in der Endphase des Wahlkampfes, hat schon zu einigen zynischen Kommentaren im privaten Bereich geführt, die ich gehört habe. Aber das Überwiegende war nicht Schadenfreude, die ich erlebt habe, sondern das Überwiegende war Wut, ja, weil die Situation insgesamt doch zu ernst ist. Die Schulen sind geschlossen, viele Menschen sind arbeitslos. Ja, es ist ja eine sehr reale Krise für die meisten Menschen. Und da gab es doch wenig emotionale Kapazitäten für Schadenfreude und deutlich mehr für Wut auf die Unverantwortlichkeit dieser Regierung.
Gestatten Sie mir eine hypothetische Frage. Wie hätte wohl Donald Trump reagiert, wenn Joe Biden an Corona erkrankt wäre?
Das ist eine sehr wichtige Frage, denn dann hätte alles anders ausgesehen. Trump zeichnet sich ja dadurch aus, dass er Normen bricht, auch kulturelle Normen. Und das gehört gerade auch der Umgang miteinander. Schadenfreude ist eine Emotion, mit der Trump wiederum öffentlich seit Jahrzehnten gearbeitet hat und auch als Präsident arbeitet. Sie müssen sich erinnern, er war ja viele Jahre als Reality-Fernsehstar bekannt für eine Reality-Show, wo er die Teilnehmer seiner Show öffentlich gedemütigt hat, sich über sie lustig gemacht hat. Ja, als Hillary Clinton vor 4 Jahren im Wahlkampf einen Schwächeanfall hatte aufgrund einer Erkrankung, da hat er sich gnadenlos über sie lustig gemacht und hat es genutzt, um ihre Eignung in Frage zu stellen. Er hat Journalistinnen und Journalisten öffentlich gedemütigt. Er hat sich über Menschen mit Behinderung lustig gemacht, über Einwanderer, über seine politischen Kontrahenten. Das heißt, er ist da gnadenlos. Und er hätte mit Sicherheit Biden nicht alles Gute gewünscht, sondern das versucht für sich auszuschlachten. Das ist aber ein Normenbruch, der offensichtlich bei der Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner mittlerweile nicht mehr so gut ankommt.
Ja, aber er ist trotz dieses Normenbruchs Präsident geworden. Warum sollte es jetzt nicht wieder funktionieren?
Es ist alles noch möglich. Auch in den Umfragen, in denen Biden führt, gibt es immer noch, ich würde mal sagen, 20% heutiger Stand. Chance, dass Trump gewählt wird, das ist richtig. Aber nicht mit einer Mehrheit der Bevölkerung, sondern nur aufgrund des Wahlsystems hier. Biden hat doch mittlerweile eine relativ deutliche Mehrheit der Bevölkerung insgesamt hinter sich, weil inmitten dieser schweren Krisen des Landes, Wirtschaftskrise, die pandemische Krise, die Auseinandersetzung mit strukturellen Rassismus, die Situation zu ernst ist doch für die Mehrheit der Menschen, um jemandem folgen zu wollen, der vor allem sich dadurch auszeichnet, Normen zu brechen, es anderen mal so richtig zu zeigen und das ganze System aufzumischen. Und Biden hat deswegen diesen Wahlkampf jetzt auch zu einer Charakterfrage gemacht. Er hat offensiv gesagt, ich stehe für einen zivilen Umgang miteinander, für Mitgefühl statt Schadenfreude, für Gemeinsamkeit statt Gegnerschaft. Und aus meiner Sicht ist im Moment die Stimmung im Land insgesamt so, dass das eher das ist, wonach den Menschen auch der Sinn steht.
Das heißt, Ihre These ist, Donald Trumps Schadenfreude wird ihm im Endspurt des Wahlkampfes nicht nutzen, sondern schaden?
In einer Situation, wo es über 200.000 Tote in diesem Land gibt und Millionen von Menschen, die unmittelbar und deren ganzes Umfeld natürlich auch von diesem Virus betroffen sind, ist Donald Trumps Schadenfreude aus meiner Sicht etwas, was einfach den Ton der gesellschaftlichen Debatte vollkommen verfehlt, in der Tat. Es ist hier im Moment die Zeit für Mitgefühl und das ist das Gegenteil von Schadenfreude. Und das ist genau die Wahl, um die es geht. Schadenfreude gegen Mitgefühl, Donald Trump gegen Joe Biden.
Das war Bastian Hermesson von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Herzlichen Dank. Und wir wollen uns auch literarisch heute ein bisschen Schadenfreude gönnen. Die ist politisch unverfänglich in diesem Beispiel. Dazu hören wir 3 Kurzgeschichten aus dem Sammelband Eine kleine Bosheit zwischendurch, zusammengestellt von Clara Paul. Und die erste kommt Augusto Monteroso, Die Sonnenfinsternis.
Als Bruder Bartolomé Arasola sich verirrt wusste, sah er ein, dass nichts ihn würde retten können. Unerbittlich und endgültig hatte sich der gewaltige Dschungel von Guatemala um ihn geschlossen. Jeder Ortskenntnis bar, setzte er sich ruhig hin, um den Tod zu erwarten. Als er erwachte, sah er sich von einer Gruppe Eingeborener mit ausdruckslosen Gesichtern umringt, die sich anschickten, ihn vor einem Altar zu opfern, der Bartholomä wie das Lager schien, auf dem er endlich würde ausruhen können von seinen Ängsten, seinem Schicksal, von sich selbst. 3 Jahre im Land hatten ihn mit den Eingeborenen Sprachen leidlich vertraut gemacht. Er unternahm einen Versuch. Er sagte ein paar Wörter und wurde verstanden. Da keimte in ihm ein Gedanke, von dem er glaubte, er sei seiner Begabung und seiner universellen Bildung und seiner mühsam erworbenen Kenntnis des Aristoteles würdig. Er entsann sich, dass für diesen Tag eine totale Sonnenfinsternis erwartet wurde. Und still bei sich beschloss er, dieses Wissen zu gebrauchen, um seine Peiniger zu täuschen und das eigene Leben zu retten. »Wenn ihr mich tötet«, sagte er zu ihnen, »kann ich machen, dass die Sonne am Himmel sich verfinstert?« Die Eingeborenen sahen ihn unbewegt an und Bartholomä gewahrte Ungläubigkeit in ihrem Blick. Er sah, wie sich ein kleiner Rat zusammenfand und wartete vertrauensvoll, nicht ohne eine gewisse Geringschätzung. 2 Stunden später ergoss das Herz von Bartholomä Arasola sein drängendes Blut über den Opferstein, schimmernd im düsteren Licht der verfinsterten Sonne, während einer der Eingeborenen tonlos und ohne Hast einen nach dem anderen die endlose Reihe der Tage hersagte, an denen sich die Sonne oder der Mond verfinstern würden, wie es die Astronomen der Maya vorhergesehen und in ihren Handschriften niedergelegt hatten, ohne die kostbare Hilfe des Aristoteles.
HR2 Kultur, der Tag, die beste Freude vom Schaden anderer Leute. Von der Politik kommen wir zum Sport. Der verschossene Elfmeter ist ja der Klassiker, besonders wenn ein Spieler dabei meilenweit daneben schießt. Was für eine Freude für die gegnerischen Fans. Die größte Schmach, die es im Fußball gab, das war 2014 die legendäre Niederlage der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Deutschland im Halbfinale im eigenen Land. 7:1 bis zu heute. Eine nationale Katastrophe für Brasilien. Und nach dem Spiel sagte eine brasilianische Freundin zu mir, Uwe, wenn wir euch mit 7:1 besiegt hätten, wir hätten mit dem Finger auf euch gezeigt, wir hätten euch ausgelacht. Aber ihr habt uns nicht ausgelacht, ihr habt uns nach dem Spiel in den Arm genommen und getröstet. In der Tat haben die deutschen Nationalspieler nach diesem Spiel auf Schadenfreude verzichtet. Eine große Geste. So klang das damals.
Schuss und Tor!
Brasilien tut mir schon ein bisschen leid, weil das ist eine Demütigung, die haben sie eigentlich nicht verdient.
Es ist eine nationale Tragödie. 200 Millionen Brasilianer, die werden diese Woche nicht begreifen.
Ich hätte mein Volk so gerne glücklich gemacht, meine Leute, die schon so viel durchgemacht haben. Leider ist uns das nicht gelungen. Ich entschuldige mich bei allen. Ich entschuldige mich bei allen Brasilianern.
Von Siegesrausch keine Spur.
Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht, keine Frage. Aber wir dürfen jetzt nicht abheben, sondern wir müssen genauso gut weiterarbeiten, weil dieses 7:1, das bringt uns im Finale keinen Bonus.
Die waren dann nach diesen Toren geschockt, das hatten sie nicht erwartet. Und von daher hatten wir dann eigentlich auch ein leichtes Spiel.
Bei dem 5 oder 6 war es mir fast unangenehm, weil ich natürlich, gehen direkt andere Gedanken im Kopf. Wie kriegen wir das jetzt wieder gebremst?
Unfassbar. Das ist eine Tragödie. Es ist eine Schande für das ganze Land.
Wir sind sehr traurig. So, wir können das gar nicht glauben. Es ist okay zu verlieren, aber nicht so viel.
Ich denke an meine Kinder und meine Enkel. Was soll ich dir erzählen?
Tja, wir haben von den Portugiesen gelacht und jetzt das selbe Schicksal.
Die Brasilianer haben die Portugiesen ausgelacht, aber die deutsche Nationalmannschaft hat nach dem 7:1 auf jede Schadenfreude verzichtet Und das haben uns die Brasilianer bis heute nicht vergessen. Tja, nur diese noble Geste der deutschen Mannschaft hat leider nicht dazu geführt, dass wir selbst vor Schadenfreude verschont blieben. Ganz im Gegenteil, 4 Jahre später bei der WM in Russland ist Deutschland nach der Vorrunde ausgeschieden. Und dieses Ereignis hat tatsächlich Einzug gefunden in die Schadensfreude-Forschung. Dr. Lea Böker ist Neuropsychologin an der Leuphana Universität Lüneburg mit dem Schwerpunkt Schadenfreude. Wie groß war denn die Schadenfreude nach dem Ausscheiden Deutschlands?
Ich habe in einer Studie englische und deutsche Fußballfans nach dem Ausscheiden befragt, wie viel Schadenfreude und Mitleid sie empfunden haben. Und die englischen Fans haben mehr Schadenfreude und weniger Mitleid berichtet als die Deutschen. Und bei der Studie kam außerdem raus, dass umso mehr Schadenfreude empfunden wurde, je weniger man das deutsche Team mochte, je mehr man das Ausscheiden als verdient wahrgenommen hat und je dominanter und überlegener man das Team eingeschätzt hat.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Schadenfreude gegenüber Deutschland so groß war?
Ich denke, das liegt daran, dass die Deutschen vor allem als sehr dominant und überlegen wahrgenommen wurden. Und Studien zeigen eben, dass Überlegenheit und Dominanz dazu führt, dass man eher Schadenfreude und weniger Mitleid empfindet.
Also Dominanz ist ein Auslöser von Schadenfreude?
Genau, Dominanz ist ein wichtiger Auslöser von Schadenfreude. Es gibt noch weitere Auslöser, wie zum Beispiel nicht mögen einer Person oder eines Teams, wenn man das Unglück als verdient wahrgenommen hat. Oder wenn die Person eben sehr überlegen ist auf einer bestimmten Dimension.
Hat Schadenfreude eine Funktion? Ist es irgendwie sinnvoll, schadenfroh zu sein?
Schadenfreude hat ja im Allgemeinen eher einen schlechten Ruf, aber viele Studien deuten darauf hin, dass das wichtige psychologische Bedürfnisse und Funktionen erfüllt. Zum einen wertet das meinen Selbstwert auf, wenn ich gerade keine andere Möglichkeit habe, mich besser zu fühlen. Und zum anderen reguliert das auch Hierarchien zwischen Personen. Das haben Studien von mir gezeigt, dass eine zuvor überlegene Person, wenn sie ausgelacht wird, dann heruntergezogen wird. Und das fühlt sich für mich befriedigend an. Und dann traue ich mich eventuell, dieser Person wieder stärker entgegenzutreten.
Also Sie sehen durchaus positive Aspekte in der Schadenfreude?
Genau, also aus psychologischer Sichtweise macht Schadenfreude durchaus in vielen Situationen Sinn, weil sie eben meinen Selbstwert hochreguliert oder soziale Hierarchien reguliert.
Und wenn Sie das untersuchen, können Sie Schadenfreude im Gehirn lokalisieren? Wo sitzt die Schadenfreude im Gehirn?
Es gibt Studien, die zeigen, dass Schadenfreude im Belohnungszentrum sitzt, ganz ähnlich wie Freude. Also wenn ich Schadenfreude empfinde, dann sind Zentren aktiviert, die ausdrücken, dass etwas sehr positiv für mich ist und sich sehr befriedigend anfühlt. Des Weiteren ist Schadenfreude aber komplexer als pure Freude, weil auch noch im Gehirn Strukturen aktiviert sind, die für die Perspektivenübernahme wichtig sind.
Geben Sie uns noch einen Einblick in Ihre Forschung. Wie arbeiten Sie? Zum Beispiel habe ich gelesen, Sie machen Spiele mit Lotterien. Wie funktioniert das?
Ich untersuche Versuchspersonen im Labor und lasse sie Lotterien spielen, in denen sie Geld gewinnen oder verlieren können. Und dann zeige ich ihnen die tatsächlichen Ausgänge von anderen Versuchspersonen und frage sie dann, wie viel Schadenfreude sie empfinden oder Neid oder Mitleid. Und dadurch kann man ganz gut diese echten Gefühle im Labor auslösen. Und dann sollen sie ganz ehrlich berichten, wie viel Schadenfreude sie gerade auf einer Skala von zum Beispiel 1 bis 7 empfunden haben.
Also wenn jemand anders gewinnt, dann bin ich ja neidisch, aber nicht schadenfroh. Es sei denn, er verliert den Lottozettel vielleicht. Das wäre vielleicht ein Grund für Schadenfreude. Er hat gewonnen, aber leider ist der Zettel weg.
Genau, also es gibt wirklich einen starken Zusammenhang zwischen Neid und Schadenfreude. Je neidischer ich bin, umso schadenfreuder bin ich dann, wenn diese Person, auf die ich vorher neidisch war, zum Beispiel Geld verliert im nächsten Durchgang.
Aber bei so einer Lotterie könnte ich mich ja auch zum Beispiel freuen, wenn mein Nachbar im Lotto gewonnen hat.
Das kommt auch vor. Meine Studien deuten darauf hin, dass man sich aber eher für Personen freut, die vielleicht vorher weniger Geld hatten oder unterlegen waren. Also sich wirklich stark zu freuen für jemanden findet eher statt, wenn man sich selber überlegen fühlt oder wenn das natürlich ein sehr guter Freund ist.
Gibt es auch einen Unterschied zwischen Schadenfreude und Häme? Differenzieren Sie das?
In der Forschung wird das bislang nicht differenziert. Das müsste man untersuchen in zukünftigen Studien. Die Frage bei Häme ist vielleicht, ob das wirklich eine positive Emotion ist, wie Schadenfreude. Das zeigen ja die Studien, dass es im Gehirn zumindest positiv aussieht und sich positiv anfühlt. Und Häme könnte vielleicht nur diese negativen Aspekte haben und keine richtige Emotion. Aber das müsste man in Studien testen.
Aber wir halten fest, für Sie als Psychologin ist Schadenfreude erstmal ein gutes Gefühl.
Also es geht in der Forschung eher weniger darum, jetzt zu bewerten, ob Schadenfreude gut oder schlecht ist. Wir versuchen eher zu erklären, warum man Schadenfreude empfindet und vorherzusagen. Es macht nur aus psychologischer Sicht in vielen Situationen eben Sinn oder es hat eine Funktion, warum man Schadenfreude empfindet. Das ist dann weder gut noch schlecht in dem Sinne.
Da gibt es noch viel zu forschen. Das war Dr. Lea Böker, Neuropsychologin an der Leuphana-Universität Lüneburg. Vielen Dank. Und wir kommen zurück zu der politischen Dimension der Schadenfreude. Die gibt es natürlich nicht nur in den USA, sondern auch bei uns. Oder ist es eher politische Häme? Anne Bayer mit ein paar Beispielen.
Wahrscheinlich würde niemand von sich offen sagen, ja, ich bin schadenfroh. Und vor allem Politiker und Politikerinnen würden das weit von sich weisen. Doch hört man sich die Bundestagsdebatten mal genauer an, da klingt dann doch oft so etwas durch wie Schadenfreude. Ein Beispiel: Schlagabtausch zwischen dem AfD-Abgeordneten Robby Schlund und Gesundheitsminister Jens Spahn bei der Debatte um die Corona-Pandemie und deren Behebung im Sommer.
Sie erzeugen Angst, Hysterie und Depressionen, die in einer eskalierenden Lebensmüdigkeit enden werden.
Und wissen Sie, wenn Sie mein Wahlkreisabgeordneter wären, Herr Schlund, dann würde ich mir eigentlich Sorgen machen. So wie Sie das hier gerade.
Die Mehrheit der Abgeordneten lacht. Sie wissen, dass der Abgeordnete Schlund Arzt ist. Und außerdem führt der Gesundheitsminister weiter aus, in seinem thüringischen Wahlkreis sind die Zahlen der Corona-Infizierten hochgegangen. Lustig ist das ja eigentlich nicht. Anderes Beispiel, auch vom Sommer diesen Jahres. Der bayerische Ministerpräsident Söder. Er, der sich von Anbeginn der Corona-Krise gerne als souveräner Krisenmanager präsentiert hat, muss einen Fehler eingestehen.
Für mich ist klar, das ist ein Fehler und es ist kein kleiner, sondern auch ein schwerer.
Gemeint ist damit die bayerische Testpanne bei 900 Urlaubsrückkehrern. Diese erfahren gar nicht oder viel zu spät von ihrem positiven Ergebnis. Auch hier gab es viel Häme, und zwar nicht nur außerhalb Bayerns, sondern auch in den eigenen Reihen. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Union, Karin Mark, zeigt sich besorgt, dass in Bayern ein zweites Ischgl entstanden sein könnte. Verbirgt sich hinter dieser Kritik nicht auch eine gewisse Schadenfreude? Denn schließlich hatte Söder mit dem Hinweis auf die vielen Infektionen in Ischgl, dem österreichischen Urlaubsort, selber seinen Ministerpräsidentenkollegen Armin Laschet kritisiert. Niemand in der Politik ist vor einer gewissen Schadenfreude gefeit. Es wirkt oft wie ein Ella-Badge oder eine lange Nase, die sich die Politiker und Politikerinnen gerne gegenseitig mal zeigen, froh, dieses Mal eventuell nicht selbst am Pranger zu stehen. Es gibt im politischen Ring aber auch die offene, unverhohlene und auch gehässige Schadenfreude. Die Schadenfreude, die sich wie ein Nachtreten anfühlt. Beispiel dafür: Die AfD applaudierte, als der Journalist Deniz Yücel in der Türkei ins Gefängnis kam. Er war der Partei schon länger ein Dorn im Auge. Oder, auch schon länger her, im Jahr 2002, musste die FDP viel Schadenfreude einstecken. Sie war mit ihrem Projekt, bei der Bundestagswahl 18% zu erreichen, kläglich gescheitert. Sie erreichte gerade mal 7,4%. Diese Strategie war maßgeblich von dem Ex-Minister und langjährigen FDP-Politiker Jürgen Möllemann vorangetrieben worden. Ein umstrittener Politiker, gegen den wegen des Verdachts auf Betrug und Steuerhinterziehung ermittelt wurde. Die Grenze der offenen Schadenfreude war jedoch erreicht, als Möllemann ein Jahr nach der Wahl mit dem Fallschirm abstürzte. Diese Nachricht wurde im Bundestag laut Protokoll nicht mit Schadenfreude, sondern mit Traurigkeit entgegengenommen.
Das wäre ja auch noch schöner gewesen. Aber die Grenzen zur Pietät einzuhalten, das gelingt nicht immer, wenn jemand zur Schadenfreude neigt. Manchmal wird es auch ein bisschen makaber. Wolf-Dieter Schnurret hier. Beste Geschichte meines Lebens.
Beste Geschichte meines Lebens. Anderthalb Maschinenseiten vielleicht. Autor vergessen. In der Zeitung gelesen. Zwei Schwerkranke im selben Zimmer. Einer an der Türe liegend, einer am Fenster. Nur der am Fenster kann hinaussehen. Der andere hatte keinen größeren Wunsch, als das Fensterbett zu erhalten. Der am Fenster leidet darunter. Um den anderen zu entschädigen, erzählt er ihm täglich stundenlang, was draußen zu sehen ist, was draußen passiert. Eines Nachts bekommt er einen Erstickungsanfall. Der an der Tür könnte die Schwester rufen, unterlässt es, denkt an das Bett. Am Morgen ist der andere tot, erstickt. Sein Fensterbett wird geräumt, der bisher an der Tür lag, erhält es. Sein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Gierig, erwartungsvoll wendet er das Gesicht zum Fenster. Nichts. Nur eine Mauer.
HR2 Kultur der Tag. Woher kommt sie nun, die Schadenfreude? Angeboren oder erlernt? Unter anderem mit diesen Fragen beschäftigt sich Dr. André Körner, Rechtspsychologe an der Medical School Berlin. Und er hat seine Doktorarbeit geschrieben über moralische Emotionen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Na, der Laie würde jetzt vielleicht einwerfen, Schadenfreude ist doch eher eine unmoralische Emotion, oder? Was sagt der Wissenschaftler darauf?
Ja, genau, das könnte man natürlich vermuten. Wir haben in unserer Forschung diesen Begriff verwendet, der kommt auch aus dem Englischen, also nicht so wie Schadenfreude dann ins Englische exportiert ist. Wir haben uns das sozusagen das gleiche Spiel gemacht und uns einen englischen Begriff entlehnt. Das heißt im Wesentlichen einfach nur, dass wir Handlungen von anderen Menschen bewerten. Also man könnte sagen, die moralischen Emotionen sind eine Unterklasse von allen Emotionen, aber sie haben beispielsweise mit der Emotion Ekel etwas nicht gemein, nämlich sie beziehen sich nicht auf Dinge, sondern auf Handlungen von Menschen. Und diese Handlungen, das können jetzt meine eigenen Handlungen sein, aber die auch anderer Menschen. Und bei Schadenfreude ist es eben so, dass jemand anders etwas nicht gelingt, also jemand scheitert bei dem Versuch, etwas zu tun. Wir beobachten das. Und ja, je negativer vielleicht auch dieses Ziel war, zum Beispiel wenn jemand jemanden einen Streich spielen wollte, umso stärker oder wahrscheinlicher wird es, dass wir Schadenfreude empfinden. Aber es kommt noch was hinzu, es darf auch nicht zu schlimm sein. Mhm. Wenn also jemand praktisch mit dem Tode bedroht ist, dann würde man eher Mitleid haben. Und das ist so ein bisschen... man darf den Bogen nicht überspannen, würde man sagen.
Aber warum finden es Menschen komisch, wenn der andere auf der legendären Bananenschale ausrutscht?
Ja, das ist zum Beispiel auch bei meinem Vorredner, dem Herrn Hermesen, ja so gewesen, dass er gesagt hat, naja, die Amerikaner zeigen diese Emotionen nicht. Das mag wohl sein, aber ich bin der festen Überzeugung, wie er es auch geschildert hat im Privaten, gibt es diesen ersten Reflex, sowas zu zeigen, schon. Und wenn ich zum Beispiel jemanden sehr gut mag, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass ich zu jemandem, der auf der Bananenschale ausrutscht, hingehe und versuche, ihm zu helfen. Also es ist ein großer Grund, warum wir entweder Mitleid oder Schadenfreude empfinden, ist, ob wir denjenigen gut kennen, ob wir ihn gut leiden können oder ob es eben jemand ist, den wir etwas verdientermaßen zugestehen, wie beispielsweise jetzt bei Herrn Trump, wo ja viele Leute sagen, das hat er so verdient. Auch das spielt eine große Rolle.
Besonders Kinder lachen ja hemmungslos über solche Situationen, daher auch der Begriff der kindlichen Schadenfreude. Ist so ein Verhalten angeboren oder erlernt?
Ja, wir haben auch Studien gemacht im Kindergarten. Das waren immer sehr schöne Studien, weil die Kleinen halt das noch nicht so gut können, diese Display Rules oder Social Rules. Also die können wenig gut die Mimik verbergen und auch sich sozial dann immer sofort verstellen. Das lernen die erst so im Alter von 7, 8 Jahren. Und wir finden tatsächlich heraus, dass bereits im Alter von 4 oder 5 Jahren die Kinder sehr, sehr sicher sind darin, Schadenfreude zu empfinden. Und ich denke, das liegt vor allem daran, dass der Mensch ja als soziales Wesen häufig Situationen hat, die hier auch schon beschrieben wurden. Das sind so Allerweltssituationen. Und wir verwenden da so die Metapher des moralischen Richters. Ja, also tagtäglich sind wir der moralische Richter und wir brauchen auch nicht lange zu überlegen, was so die Umgebungs- oder Situationsbedingungen sind. Wir fällen unser moralisches Urteil relativ schnell. Aber manchmal zögert man auch. Man kennt das beispielsweise mit der Bananenschale, wenn jetzt jemand ausrutscht. Dann würde man also gucken, fließt da Blut, hat sich jemand den Kopf aufgeschlagen? Und wenn das nicht so ist und vielleicht ein anderer lacht, dann geht das relativ schnell, dass der moralische Hammer in dieser Situation fällt. Im Übrigen vielleicht insbesondere dann, auch das wurde heute schon angesprochen, wenn vorher irgendwas gewesen ist, wo derjenige sich über andere Leute erhoben hat, wenn er besonders distinguiert da ist oder sonst keine Fehler macht oder vielleicht sehr überheblich auftritt.
Könnte man solchen Kindern im Kindergarten Schadenfreude abgewöhnen? Sollte man das überhaupt?
Naja, das passiert ja mitunter. Wenn Sie sich vorstellen, dass ein kleines Kind mit seiner Mutter in der Kirche ist und einem Messdiener ein Missgeschick passiert, dann ist das eine Situation, wo man sozial sicherlich nicht diese Schadenfreude zeigen sollte. Und dann wird die Mutter natürlich das Kind irgendwie zurechtweisen. Also je älter die Kinder auch werden, so im Alter von 4 oder 5 hat man schon so eine Theory of Mind, wie man das nennt. Man kann so Perspektivübernahme machen und dann weiß man auch, wann es nicht so angemessen ist, das zu zeigen. Und man bekommt ja auch die Reaktion, wenn man häufig schadenfroh ist, dass die anderen Kinder dann einen vielleicht auch nicht so toll finden, wenn man das übermäßig zeigt. Vor allem dann, wenn das in so einer Art Mobbing oder Stigmatisierung ausartet, also wenn das nicht aus der Situation kommt, sondern in so ein Hänseln übergeht.
Also bei diesen Lernprozessen werden auch so moralische Kategorien einer Gesellschaft eingeübt und weitergegeben. Wie unterscheidet sich das von Gesellschaft zu Gesellschaft? Finden Sie da mehr Parallelen oder Unterschiede?
Also wir sind der Meinung, dass zumindest so ein Gefühl wie Schadenfreude kulturübergreifend passiert, immer da, wo Menschen zusammenkommen, müssen halt solche Regulatoren, man könnte auch sagen Verhaltenssignale erfolgen. Und bei Schadenfreude ist ja das hochfunktional. Also ich signalisiere jemanden, wie das schöne Sprichwort sagt, Hochmut kommt vor dem Fall, also mach das bitte nicht mehr. Und mit der passenden anderen Emotion, mit Mitleid, signalisiere ich ja, ich gebe dir Hilfe. Also es kommt auch immer irgendwie ein Handlungsimpuls zustande. Und deswegen glaube ich, dass das schon in Kulturen, die so sozial miteinander interagieren, muss es sowas in irgendeiner Form immer geben.
Auch Schadenfreude muss es geben oder Mitleid muss es geben?
Beides. Schadenfreude, denke ich, ist ein sehr guter Regulator. Das wurde heute schon angesprochen. Um sozusagen normbezogen keinen nach oben ausbrechen zu lassen. Ja, also gerade sozusagen jemand, der sonst sehr viel Ansehen genießt oder eine mächtige Person ist oder in einer Domäne, die ich gern, wo ich auch gern erfolgreich sein möchte, sich da profiliert, der ist oftmals das Ziel von Schadenfreude und der wird dann so ein bisschen geerdet, könnte man sagen.
Das war Dr. André Körner, Rechtspsychologe an der Medical School Berlin. Vielen Dank. Und jetzt eine weitere Kurzgeschichte. Diese ist von Andrea Camilleri, Onkel Emanuels Lachen beim Verlust seines Bootes.
Von Onkel Emanuel spricht man, wenn jemand über das Unglück anderer lacht, ohne zu ahnen, dass er selbst in irgendeiner Weise Opfer dieses Unglücks ist. Dies geht auf eine wahre Begebenheit zurück. Am 15. Juli 1872 brach ein Sommergewitter von bis dahin nie geschehenen Ausmaßen los. Die Fischer rannten zum Hafen, um ihre Boote zu retten, aber sie konnten es nicht mehr. Aus seinen Verteuungen gerissen, wurde ein Boot nach dem anderen aufs offene Meer getrieben. Soweit kein Schaden. Die Boote würde man bei Tagesanbruch schon wieder einholen, sagten sich die Fischer. Ein Problem allerdings waren die aus dem Meer ragenden Felsen. Denen mussten die Boote ausweichen. Im Licht der immer wieder niederfallenden Blitze sahen die Fischer erleichtert, dass fast alle Boote dieses Hindernis umschaukelt hatten. Nur ein Kaik, der schaffte es nicht und zerschellte an den Felsen. Als von diesem Boot nur wenige Trümmer übrig geblieben waren, die an der Wasseroberfläche schwammen, brach Onkel Emanuel in langes, schallendes Gelächter aus. »Was gibt's denn da zu lachen?« fragte ihn einer der Fischer etwas gereizt. »Ich lache«, antwortete Onkel Emanuel, »weil ich mir gerade das Gesicht des Eigners vorstelle, wenn der morgen früh merkt, dass sein Boot die Reise ins Nichts angetreten hat.« Und natürlich war es Onkel Emanuel, der beim ersten Morgenlicht die bittere Entdeckung machte, dass es ausgerechnet sein Boot war, das die Reise ins Nichts angetreten hatte.
Dumm gelaufen. Die beste Freude vom Schaden anderer Leute. Dieses Gefühl der Schadenfreude scheint also zutiefst menschlich zu sein. Das beschäftigt die Menschheit halt schon immer. Und nicht immer war es so moralbeladen wie heute. Marius Kalla beginnt bei den alten Griechen.
Von dem Philosophen Thales erzählt man sich, er sei, während er sich mit dem Himmelsgewölbe beschäftigte und nach oben blickte, in einen Brunnen gefallen. Darüber habe ihn eine witzige und hübsche thrakische Dienstmagd ausgelacht und gesagt, was wolle er die Dinge am Himmel wissen, während ihm doch das, was vor der Nase und den Füßen läge, verborgen bliebe.
Diese Geschichte, die der Philosoph Platon erzählt, ist vermutlich die erste, in der schadenfrohes Lachen aktenkundig wurde. Geschieht ihm ganz recht, diesem weltfremden Philosophen, so die Botschaft der Anekdote. Wobei die besondere Pointe darin besteht, dass ausgerechnet eine Magd schadenfroh ist. Eine aus dem unteren Volk, gegenüber einem Angehörigen der Elite. So wie Platon diese Geschichte erzählt, handelt es sich um ein sozial bewusstes Lachen, das sich oft von unten nach oben richtet. Und dass die Magd auch noch hübsch gewesen sein soll, könnte Platons Vergnügen an dieser Geschichte nicht gerade gemindert haben. Zwar hielt Arthur Schopenhauer die Schadenfreude für ein diabolisches Gefühl, doch andere gaben mildernde Umstände. René Descartes etwa wandte ein, sie könne auch das Gefühl für Gerechtigkeit stärken, wenn es denn jemanden trifft, der es verdient hat. Und Descartes weise Differenzierung kann tatsächlich reale Fälle erklären helfen. So schrieb ein britischer Journalist im Guardian über den Brexit:
Einer winzigen Insel dabei zuzuschauen, wie sie völlig irregeleitet einen Anfall regressiven imperialen Anspruchsdenkens durchmacht und wie sie sich dann langsam eine Kugel in den Kopf schießt und sich dabei auch noch selber ein Bein stellt, das ist wirklich eines der lustigsten Dinge, die jemals in der Geschichte passiert sind.
Haben die Briten das verdient? Aus der Perspektive derjenigen, die schwer unter den Grausamkeiten des britischen Empire gelitten haben, womöglich ja. Oder wie verhält es sich mit der deutschen Fußballnationalmannschaft? Berühmt ist das Bonmot des Briten Gary Lineker.
Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach und am Ende gewinnen immer die Deutschen.
Nach der schmählichen Niederlage dieser Deutschen gegen Südkorea und dem daraus resultierenden peinlichen Ausscheiden aus der letzten Weltmeisterschaft twitterte Gary Lineker:
Fußball ist ein ganz einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach und am Ende gewinnen nicht immer die Deutschen.
Der Triumph über die vermeintlichen Dauersieger ist unüberhörbar. Und andere legten nach. Die britische Sun erklärte am folgenden Tag auf der Titelseite ihren Lesern die genaue Bedeutung des Wortes Schadenfreude an genau diesem Beispiel. Und eine Zeitung in Brasilien, wo die 1:7 Niederlage gegen diese Deutschen 4 Jahre zuvor tiefe Traumata hinterlassen hatte, druckte 37 Mal mit viel Genugtuung Ha auf ihre Titelseite. Anscheinend fallen die moralischen Bedenken, wenn ein Schaden gegenüber früheren Schandtaten aufgerechnet werden kann, wenn eine ausgleichende Gerechtigkeit für eigene Demütigungen aller Art vermutet wird. Ein japanisches Sprichwort sagt zwar, das Unglück von anderen schmeckt süß wie Honig. Doch die Schadenfreude zeigt sich meist als sozial konkretes Gefühl, das von unten nach oben, von den Verlierern, den Erniedrigten und Beleidigten, zu den Großen und den Siegern verläuft. Der amerikanische Pastor Tony Perkins befand angesichts schwerer Überschwemmungen, Gott habe damit eine Botschaft gegen Abtreibungen und gegen die Schwulenehe gesandt. Als 2015 sein Haus überflutet wurde und der Pastor im Kanu fliehen musste, zeigten die BBC und andere Medien dieses Foto und schrieben daneben: Gott sendet uns eine Botschaft. Nur welche könnte das gewesen sein?
Schadenfreude kann wirklich Spaß machen. Wir haben gehört, schon die alten Griechen haben sich damit beschäftigt. Literatur- und Medienwissenschaftler Professor Jochen Hörisch kann das noch wunderbar ergänzen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Waren die alten Griechen schadenfroh?
Ja, und zwar nicht nur die tragische Magd als Schadenfreude von unten nach oben, wenn die Herrschenden und die großen arroganten Wissenschaftler auf die Nase oder gar in den Brunnen fallen, sondern Schadenfreude ist geradezu das Übliche. Auf den olympischen Götterhöhen, die Götter lachen sich wechselseitig krank, wenn sie sehen, was für einen Unsinn, was für eine Peinlichkeit der liebe Götterkollege gemacht hat. Hermes klaut Apollo die Kuhherde und trickst dabei und verwischt die Spuren und alle Götter schlagen sich auf die Schenkel und sagen, aha, dieser Schnösel Apollo spricht immer so schön geistig, jetzt ärgert er sich wie unser eins auch und alle freuen sich riesig. Also, da ist die Schadenfreude geradezu ein Götterprivileg und eine Götterüblichkeit.
Wir haben ja gerade gehört, Thales musste sich auslachen lassen von der hübschen Magd, aber eigentlich hat er ja noch Glück gehabt. Heute würde die das mit dem Handy filmen, wieder in den Brunnen fällt und bei YouTube hochladen mit dem Kommentar, so doof ist der kluge Tages. Also, macht die Schadenfreude alles noch schlimmer?
Ja, sie machen natürlich einen großen Sprung, wenn sie jetzt von der griechischen Mythologie umschalten auf den neuesten Stand der Medientechnik.
Genau.
Und die ganze Schadenfreude, Logik oder Unlogik und Psychologie kriegt natürlich eine neue Dimension, wenn sie visuell geschaltet werden kann, also etwa auf YouTube. Ich erinnere einfach daran, dass die Sendereihe Verstehen Sie Spaß eine der allerpopulärsten gewesen ist. Da ist ja die Schadenfreude gewissermaßen in Serie gegangen. Ich kenne eigentlich keine zweite vergleichbares Format im Fernsehen. Fernsehen, das derartig erfolgreich gewesen ist. Und es kommt natürlich jetzt auch mit der Erfindung des Films, denken Sie an Buster Keaton oder an Charlie Chaplin mit dem Slapstick, eine völlig neue Dimension rein. Man muss sehr gut erzählen können, damit man Schadenfreude vermitteln kann. Man kann aber einen Stummfilm schalten und da langt es schon, wenn einer sich umdreht, der gerade ein Brett über die Schulter trägt und damit den Nachbarn niedersäbelt. In dem Augenblick fangen wir an zu lachen. Das ist die Grundlogik des Slapsticks. Also These wäre, die visuelle Dimension, die mit dem Film reinkommt, die kommt bei YouTube oder bei TV-Sendungen, wie verstehen Sie Spaß, wirklich bei sich an. Schadenfreude ist immer auch ein visuelles Ereignis.
Bis zu welchem Punkt können Sie dann über diese Schadenfreude lachen und wann ist für Sie die letzte Grenze des guten Geschmacks dann überschritten?
Na, jetzt stellen Sie eine sehr ethische Frage, auf die ich in keiner Weise
vorbereitet bin. Ich bin evangelisch, vielleicht liegt es daran.
Ja, das Schlimme ist, ich bin es auch, dann ein ungläubiger Kulturprotestant, wenn ich mich selbst charakterisieren soll. Ich denke, wir haben grundsätzlich zwei Optionen über und die können wir entscheiden. Und so versuche ich auch, mich aus dem Dilemma herauszuwinden. Man kann sich dazu bekennen, dass man Schadenfreude empfindet. Es ist so, auch wenn man das selbst verwerflich findet. So wie man zugeben kann, dass einem egoistische Neigungen nicht ganz fremd sind. Es ist, glaube ich, besser, wenn man nicht so tut, als hätte man solche negativ konnotierten Empfindungen nicht. Die Gegenreaktion ist natürlich, dass man das, was man selbst als kritikbedürftig empfindet, niederkämpft und den edlen Mut herausstellt. Aber ich frage mich, wer ist charakterlich besser? Derjenige, der mit einiger Anstrengung seinen Edelmut öffentlich unter Beweis stellen will oder derjenige, der sagt, verdammt nochmal, ich gebe zu, ich habe in diesem Fall Schadenfreude empfunden. Ich sag's ganz deutlich und klar, wenn Trump schwer erkranken sollte, dann wäre das für mich weniger schlimm, als wenn meine liebe Frau oder meine Kinder schwer erkranken würde. Ich stehe zu diesem schrecklichen Satz.
Ja, und in Europa gab es nun mal mehr Schadenfreude als in den USA, gerade auch nach der Erkrankung von Donald Trump.
Ja, aber wir haben natürlich in den USA eine Ausnahme, die hat mich wirklich elektrisiert in der doch stilistisch gesehen sehr feinen Frankfurter Allgemeinen Zeitung, war ein Text abgedruckt am letzten Wochenende, am Sonntag, von dem großen amerikanischen Schriftsteller Louis Beckley. Er baut Schmidt, das ist ja auch als Film dann sehr berühmt geworden. Mhm. Und der fing doch tatsächlich an mit I'll be glad when you are dead, you rascal. Ich freue mich, wenn du stirbst, du Schuft. Ein berühmter Song von Louis Armstrong. Und der war in aller Eindeutigkeit auf Donald Trump bezogen. Nun kann man natürlich entsetzt sein darüber, wie stark die Lagerbildung in den USA eskaliert ist. Man kann es aber auch mit Respekt zur Kenntnis nehmen, dass ein sehr stilsicherer und bedeutender Schriftsteller Anlass sieht zu sagen, in deinem Fall, Mr. President, begebe ich mich auf dein Niveau. Das ist zwar unterirdisch, aber ich gebe zu, dass ich diese negativen Empfindungen dir gegenüber habe. Und ich glaube, das ist in diesem Fall wirklich einigermaßen stilsicher.
Ist es vielleicht auch sogar die Aufgabe von Literaten, solche Gefühle, die es gibt, zu transportieren?
Ja, Literatur hat eindeutig die Aufgabe, auch funktional die Aufgabe, das, was in anderen Diskursformen nicht artikuliert werden kann, zum Ausdruck zu bringen. Also das Unbewusste, das Unbewusste, das Unbewusste. Man ist kein Freudianer unbedingt, wenn man sagt, dass das auch das Thematisierungsfeld der Literatur ist. Denken wir doch an sehr, sehr populäre Literatur, die wir auch heute noch in allen unseren Köpfen haben, etwa aus der Feder von Wilhelm Busch. Max und Moritz geht's nun wirklich an den Kragen, äußerster Sadismus in den Sack gepackt und dann zermahlen und dann werden sie vom Federvieh aufgespitzt und gegessen. Als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Eines der berühmtesten Wilhelm Busch-Zitate. Nicht? Das ist bei Wilhelm Busch, ist vielleicht der allergrößte im 19. Jahrhundert und auch danach, der allergrößte Literat der Schadenfreude. Seine Popularität ist ja bis heute eigentlich unerreicht.
Also da sehen wir, Schadenfreude muss ausgedrückt werden, würden Sie das so sagen?
Ja, es ist psychohygienisch gesehen besser, wenn man sagt, es gibt diese Schadenfreude, als wenn man sie mit aller Macht bekämpft. Jetzt schalte ich wirklich wieder die Freud-Platte an und sage, dann gibt es wahrscheinlich doch sehr stark die Gefahr der Wiederkehr des Verdrängten und aus der Schadenfreude könnte dann wirklich der Impuls werden, den Schaden selbst anzurichten. Und im Vergleich dazu ist, glaube ich, die Schadenfreude die bessere Option.
Wilhelm Busch ist das eine Beispiel, aber selbst beim großen Goethe finden Sie solche Zitate.
Ja, ich war erstaunt, als ich ein bisschen nachgeschlagen habe, dass das Wort Schadenfreude etwa in Wilhelm Meisters Lehrjahren sehr auffallend häufig vorkommt. Und man kann als den Bildungsweg von Wilhelm Meister wohl auch begreifen, dass die Gruppe um ihn herum, diese Theatergesellschaft, die einfach so konkurrenzgelastig ist, wie das im Kulturbetrieb ja nicht ganz unüblich ist, lernen muss, die Schadenfreude einerseits zu verlieren, andererseits zu kultivieren. Also gerade im Umkreis dieser legendären bildungsbürgerlichen Figur, die der Wilhelm Meister heißt, heißt es auch, werde Meister über dich selbst, aber werde es, indem du zugibst, dass Schadenfreude für dich kein ganz unwichtiger Impuls ist. Übrigens gibt es auch ein wenig bekanntes Gedicht von Goethe, das keinen anderen Titel trägt als den der Schadenfreude. Ein Schmetterling stört Liebende, sich näher zu kommen und hat daran seine Freude. Er hat es geschafft, dass der Mann nicht ganz an seinem Ziel ankommt.
Mit diesem Gedicht von Goethe wollen wir die Sendung beschließen. Das war der Literatur- und Medienwissenschaftler Professor Jochen Hörisch. Herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Mein Name Uwe Bernd und die beste Zusammenfassung unseres Themas, die klingt so.
I heard about your misfortune. I know I should feel sympathy. Some guy treated you like an orphan, and now you're in misery. I should shed a tear for you. Forgetting our past would be best. But if you hear I'm laughing, well, it's true, 'cause your unhappiness is like a sweet caress. Oh, Schadenfreude, you're feeling rotten. Schadenfreude, I'm in high cotton. The Germans got it right. They have a word for what I'm feeling tonight. Schadenfreude, it's not very pretty, but I'm overjoyed without any pity. I'm walking on air, knowing you're filled with despair. So, and you certainly treated me like I was dirt. When you left, I didn't know that someday you'd get your just desserts. So, Schadenfreude, there's no denying. Schadenfreude, I'm happy you're crying. One German word, oh, so nicely describes my emotions so precisely. Schadenfreude has filled the void, and I know I over you.